In einem Spitzbergenfjord fand dann der Austausch statt, ne? Polarstern hatte
Genau.
ja das Camp aufgegeben. Jetzt ist
Nee,
Durchsage.
jetzt will man 1-4-0 anrufen. Jetzt will man 1-4-0 anrufen.
Okay, nicht für Sie.
The iSpot is the podcast about polar science and the people.
We talked to scientists who went on board Polarstern, the German research icebreaker, for the biggest research expedition in the Arctic.
Hello and welcome everybody to this final episode of the iSpot.
Season one.
Season one, right, supporting the Mosaic expedition, which is now long time ago that Polarstern came back, right, Sarah?
Yeah, it's almost a year now that Polarstern is back from the year-long expedition. So it's actually almost 2 years that they departed.
Yes.
But there's still a lot to discuss. There's still a lot to talk about. So we try to keep the attention high for everybody to still remember about the expedition and think about what can come next.
First of all, it's still us.
Yes, it's still us.
I'm Kirstin Werner from the International Coordination Office.
And I'm Sara Pasqualetto, also technically from the International Coordination Office, but outgoing, I'm in a weird in-between position. But I'm, yeah, still Sara.
So Sarah is at the moment already in Venice.
Yes.
Sarah is moving overseas in a few days. Now we're meeting from Bremerhaven and from Venice to record this final episode. Actually, we have recorded this already.
Yeah. I think the conversation took place in November 2020. A while ago,
yes.
I would say, as the expedition just ended, we had this conversation with the captain of the ship of Polarstern, Captain Wunderlich.
Captain Thomas Wunderlich, who took over the command on Polarstern for the second half of Mosaic. Maybe you remember, so Polarstern left in September, I think. They left port in Tromsø and went to the Central Arctic. Yeah, there were three legs with Captain Schwarze, Stefan Schwarze. And it took a while longer. This third leg, Corona stepped in here and made the leg a bit longer. But so eventually the new team together with Captain Wunderlich, they could board Polarstern. I think it was in June. 2020.
Yeah. Starting June sounds like a reasonable. Yeah, because they quarantined in May, so I think the exchange in the end took place in June. Yeah.
Yeah. And for that Polarstern had to leave the original camp they had for the first three legs and met with the German research vessels Maria Esmerian and Sonne close to Svalbard.
I think it was out at sea because they were not allowed to dock Svalbard because of Corona.
Captain Wunderlich will talk about this in this episode. Stefan Schwarze handed over the command for Polarstern and you will hear that in this episode. It is, we have to say, it is in German.
Yeah, we recorded this conversation with the captain who preferred to have to talk with us in German, so we develop this new format, let's say, but we have plans to at least partially also translate the conversation in English for English speaking only listeners. This is coming soonish, but this for now, this episode is the original version and it's in German. Yes,
and if you are skilled at least a little bit in German, then I think it's worthwhile listening into that.
Yes, absolutely. So now I would say we move to the conversation and we listen to Captain Thomas Wunderlich and us discussing a very new perspective and a very interesting take on the Mosaic expedition. So from the point of view of the leading cabin of the captain.
Have fun.
Enjoy.
Unser heutiger Interviewgast, Thomas Wunderlich, ist einer von drei derzeit auf Polarstern tätigen Kapitänen, zusammen mit Stefan Schwarze und Moritz Langhinrichs. Und Thomas Wunderlich kommt ursprünglich aus dem Spreewald, südlich von Berlin in Brandenburg.
Danke für die Einladung. Ich wünsche einen schönen guten Tag.
Herr Wunderlich, Sie sind ja immer mit Polarstern mehrere Monate unterwegs in der Arktis oder in der Antarktis. Gibt es eine Sache, ein Ding, das Sie immer dabei haben, das immer mit muss, wenn Sie unterwegs auf dem Schiff sind?
Ja, also da gibt es tatsächlich verschiedene Sachen. Das fängt, man ist ja in einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Zeit wird man ja auch eigen, auch mit dem Alter. Das fängt dann schon mit diversen Hygieneartikeln an, wo ich mich jetzt aus Bordverkauf nicht zufriedenstelle, weil das jetzt meinen Ansprüchen nicht mehr genügt. Aber das sind dann halt auch spezielle Bücher, die ich gerne um mich, Dekoartikel, die vor allen Dingen jetzt auch in der Kammer so ein bisschen wohnlich alles halten sollen, dass man für die lange Zeit nicht denkt, man ist jetzt ja dienstlich unterwegs und man sitzt hier im Büro, sondern sich halt damit halt auch abfindet, ja, das ist jetzt ja das Zuhause. Früher war ich immer ein Freund davon zu sagen, nein, auf dem Schiff bist du nicht zu Hause, weil dein Zuhause ist halt da, wo du lebst und wo du wohnst, dass man das ganz klar differenziert, aber ne, man wird langsam altersweise. Ja, und da ist es halt natürlich auch immer wichtig, dass man bestimmte Sachen ja von zu Hause mitbringt. Ob das dann auch teilweise Bilder sind, die dann hier auf dem Schreibtisch stehen, wo man einen Bezug dazu hat. Ob das jetzt ein landschaftliches Foto ist, was man im letzten Urlaub gemacht hat, wo man im Spreewald dann unterwegs gewesen ist. So kleine Bezugspunkte. Das ist wie bei manchen Leuten der Glücksbringer am Schlüsselbund. Mhm. Ich hatte von einer Nachbarin, die strickt Socken. Und habe ich mir dann ja ein paar Nachtsocken stricken lassen. Also schön bunt muss es sein, dass wenn man im Notfall in der Nacht mal raus muss auf die Brücke, dass wir haben ja alle zu Hause schon gelernt, man soll immer warme Füße haben.
Ich meine Nachtsocken, Herr Wunderlich, das sind die Polarsternsocken. Ich habe nur noch zwei Paar, aber die sind echt klasse, diese dicken Socken.
Aus dem Polarkleidungssack. Ah ja.
Sie sind ja im Spreewald aufgewachsen, südlich von Berlin. Ich erinnere mich an schöne Zeiten im Ferienlager und Tagesausflüge mit der Klasse, wo wir auf so einem Spreewaldkahn unterwegs waren. Der Spreewald liegt ja nun nicht gerade an der See, sondern, wie ich schon sagte, südlich von Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie mal als Kind auch an der Ostsee waren, das schätze ich mal. Das mehr ging ja zu DDR-Zeiten damals nicht. Wie sind Sie zur See gekommen?
Ja, fast klischeebehaftet. Also mein Vater war sehr seeaffin. Er war damals noch bei der Volksmarine unterwegs, war dann auch auf der damaligen Wilhelm Pieck. Das war das damalige Segelschulschiff von der Volksmarine im Einsatz und war zwar eher so im Marinesektor, aber sein Fokus war halt auch auf der weiten Seefahrt und auf der großen Seefahrt. Und im Endeffekt muss es irgendwie übergegangen sein, denn ich kann mich entsinnen, Kapitän zu werden. Das war mein allererster Berufswunsch. Und ich weiß nicht, was die Ursache des Gesprächs mit meiner Mutter gewesen ist. Das war dann ja so mit 8, 9, also wo es dann geheißen hat, naja, hier als Kapitän musst du auf dem Schiff bleiben, wenn es untergeht. Aber bei mir, also sage ich, nee, also so geht's ja nur nicht. Ne? Obwohl man das vielleicht aus der Literatur so erwartet. Aber dann war das erstmal schlagartig vorbei. Ja, dann kam 10. Klasse, dann kam das Abitur. Und in der Zeit, man kennt das ja, hat man sich dann so beworben. Ich hatte dann ursprünglich den Wunsch, zur Polizei zu gehen. Wurde ich dann abgelehnt wegen meiner Brille. Und ich glaube, das ist in heutiger Zeit das nicht mehr möglich. Also das Kriterium ist, glaube ich, weitestgehend weggefallen. Während der Abiturzeit, dann hatte ich, nahe zum Schluss, hatte ich eine Lehrstelle sicher als Verlagskaufmann bei unserer hiesigen Regionaltageszeitung, also bei der Lausitzer Rundschau. Also ich war damals, zu der Zeit waren die Zeiten so, dass es sehr schwer war, einen guten Ausbildungsplatz zu kriegen. Also man hatte mehr Bewerber auf gute Ausbildungsstellen, als dass die Ausbildungsstellen zur Verfügung standen.
Das war ja dann auch schon nach der Wende, ne?
Ganz genau, ja. Und da war ich einer von 500 Bewerbern auf 5 Stellen. Und da war man natürlich mit einer guten Ausbildungsstelle, war man glücklich. So, dann hatte ich, man war in dem Alter, dann hatte ich dem Kreiswehrersatzamt das gemeldet, dass ich nach dem Abitur jetzt meine Ausbildung angehen würde. Und dann meinte das Kreiswehrersatzamt, ja, nee, so ging es ja noch nicht, Herr Wunderlich. Sie müssten, weil das Abitur die erste Rückstellung gewesen ist, jetzt meine Ausbildungsstelle zu den Zeiten wieder zurückgeben und ich müsste meinen Dienst machen. Ja, und da ist erstmal zusammengebrochen. Und gleichzeitig habe ich aber ja einen Film im Fernsehen gesehen. Und damit war das schlagartig, mit diesem Film war das wieder da. Und dann bin ich sehr aktiv geworden. Und damals gab es das Berufsinformationszentrum, das BITS.
Ja, ich kenne das auch noch.
Und dann hat man sich für damalige oder für jetzige Verhältnisse doch an sehr überalterte Rechner gesetzt und hat mal so sein Profil durchlaufen lassen und ob das möglich ist. Und zu der Zeit wurden halt auch Offiziere gesucht. Mhm. Naja, und dann habe ich es abhängig gemacht, ob man eine Seedienstauglichkeit kriegt. Das hatte gepasst. Ich habe die Zulassung, oder mir wurde mündlich zugesagt, dass ich eine Zulassung zum Studium kriege, wenn es soweit ist. Naja, damit habe ich die Lehrstelle wieder zurückgegeben, habe meinen noch damals Zivildienst gemacht und bin dann zum Studium, 1999.
Was sagt denn Ihre Mutter heute dazu, dass Sie als Polarsternkapitän unterwegs sind und sie wahrscheinlich auch ab und zu mal im Fernsehen sieht?
Also mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt und es ist manchmal doch ein bisschen surreal, ich wohne ja nun auf dem Dorf und also man wird da tatsächlich schon angesprochen oder dass die Leute gucken oder wenn ich dann in Cottbus in einer größeren Stadt, wo man denkt, na, was guckt der denn jetzt so komisch, würde er wahrscheinlich denken, na, den kenne ich ja irgendwoher. Aber das ändert ja jetzt am normalen Alltag oder am Leben nichts. Es ist ein Schmeicheln, das nimmt man gerne auf. Man darf es jetzt auch nicht so verstehen, dass man jetzt angehalten wird oder heute wurde ich gerade angesprochen, da wollte jemand ein Foto mit mir machen, aber.
In Bremerhaven?
Ja, genau, in Bremerhaven.
Na, da kennt man sie vielleicht fast noch eher, ne?
Aber es ist schon ein schönes Gefühl, vor allen Dingen, weil man ja auch die Sache weiter vermitteln kann, für was man das dort macht. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren hier an Bord, speziell auch durch Mosaik gesehen. Ich meine, wir fahren ja mit der Polarstern schon seit sehr vielen, vielen Jahren nahezu immer in die gleichen Regionen, ob das jetzt die Framstraße ist, Ostgrönland, Weddellsee oder Neumayer. Und da haben wir über die Jahre schon eine gewisse Veränderung gesehen. Aber das, was wir dieses Jahr gesehen haben auf der Mosaik-Expedition, vor allen Dingen dann im zweiten Jahr oder im zweiten Halbjahr, das war schon, also selbst für mich, doch sehr erschreckend. Also so stark, wie sich das Eis zurückgezogen hat, ausgedünnt ist, löchrig. Ja, kein Wissenschaftler, ich muss es so beschreiben, wie ich es gesehen habe. Und wie das Schiff dabei durchgekommen ist in allen Regionen der Arktis. Und das ist einem ein inneres Anliegen gewesen oder geboren, das auch wirklich so zu vermitteln, dass der Otto Normal Wissenschaftsverbraucher an Land das halt auch aus einer nicht wissenschaftlichen Stelle auch nochmal erfährt. Und man sagt, so wie man es sieht, das war noch nie so und es wird auch nicht mehr besser werden.
Ja. Wir kommen ja gleich nochmal mehr auf die Mosaik-Expedition. Ich habe noch eine Frage generell. Als ich 2015 mit Ihnen an Bord war, war mir aufgefallen, dass relativ viele Mannschaftsmitglieder aus den sogenannten, sagt man das immer noch, neuen Bundesländern kommen. Und ich habe mich gefragt, ist das immer noch, fangen wir anders an, ist die Ausbildung besser gewesen in Rostock und Warnemünde? Oder aber ist das vielleicht immer noch so ein Zeichen von Sehnsucht nach Freiheit, dass so viele Leute auf dem Schiff mitfahren?
Also Leis hat sich ja damals, hat ja damals die Deutsche Seefrachtreederei übernommen und damals halt auch eine mit der größten Handelsflotten der Welt. Und entsprechender Personalstärke. Gut, Anfang der 90er und Mitte der 90er Jahren hat sich das natürlich dann so gefügt, dass man, die Schiffe wurden weniger und dementsprechend auch das Personal. Wenn Sie gesehen haben, 95, also der Altersdurchschnitt, der war ziemlich hoch. Polarstern ist ein bundesbeflaggtes Schiff, das heißt, wir müssen auch mit deutschen Staatsbürgern besetzen. Und einige nach der Wende haben sie sich an Land versucht, in Land berufen und es gibt so gewisse Stellen, Heuerstelle etc., wo man dann wieder auf die gut ausgebildeten oder altausgebildeten wieder Zugriff nehmen kann oder dass die Leute sich immer wieder bewerben und ob die Ausbildung besser gewesen ist. Sie war intensiver, sie war, ich glaube, auch praxisorientierter, weil die DDR hat bis zum Schluss auch sehr viele Stückgutfrachter bedient, die doch ein seemännisch-händisch anderes Agieren erfordert als die damals aufkommende Containerfahrt Ende der 70er Jahre. Und es ist wahrscheinlich, weil der Hauptsitz der Firma Leis halt auch in Rostock ist und damit wahrscheinlich auch das Einzugsgebiet auch erstmal ein ganz anderes ist.
Ja, okay.
Das hat sich aber jetzt mittlerweile im Jahr 2020 gut relativiert. Also Wir sind ein guter Mischwarenladen.
Wie ist das mit dem Nachwuchs?
Schwer.
Kommt der oder?
Schwierig. Also es ist so, dass seit über 10 Jahren ist jetzt diese Schifffahrtskrise und die Weltflotten, die wurden, es gab ja dann, es ist ja auch sehr in den Medien bekannt geworden, dass die Schiffe immer größer werden, noch größer und noch größer. Also ich glaube, Standard ist jetzt, dass wir auch über 20.000 Tollcontainer haben, also fast 450 Meter lang, 40 oder 50 Meter breit. Und damit erfolgte eine Übertonnage und da ist der Weltmarkt nicht hinterhergekommen und damit ist ja die Seefahrt sozusagen eingebrochen. Die Schiffe wurden nicht mehr so abgefragt.
Übertonnage heißt jetzt was?
Zu viele Schiffe. Also man
hat
schneller nachgebaut, als die Weltwirtschaft eigentlich mit Produzieren, Liefern und so hinterhergekommen ist. Und es gab sehr viel Altbestand und damit waren einfach mehr Kapazitäten da, als gebraucht wurden. Und da sind wir jetzt, also ich glaube schon sogar über 10 Jahre. Und in der Zeit, wo ich angefangen habe, wie gesagt, da wohnen Seeleute, da war dann nämlich, sind wir gerade auf dem aufsteigenden Ast gewesen, wurden Leute gesucht. So. Und in den letzten 10 Jahren brauchte man halt keine deutschen Seeleute mehr. Das hat sich natürlich auch in die Ausbildungsberufe niedergeschlagen, dass man wusste ja dann, naja gut, ich kann zwar jetzt eine gute Ausbildung machen, aber es wird schwerlich, eine Reederei zu finden, die mich überhaupt ausbildet, geschweige denn, dass sie mich dann übernimmt. War ja immer so das klassische Ziel, also entweder bleibt man Schiffsmechaniker und bleibt im Mannschaftsdienstgrad oder ich mache die Schiffsmechaniker-Ausbildung und werde dann Offizier oder Schiffsingenieur. Und das ist ja dann auch alles weggefallen. Also nachdem auch keine normalen Seeleute im Mannschaftsdienstgrad mehr gebraucht wurden, wurden auch keine deutschen Offiziere oder Ingenieure mehr benötigt.
Okay.
Und von daher ist es jetzt so schwerlich, Leute zu finden, die sich dafür noch entscheiden, weil die Schiffe, die deutsch besetzt sind, zählen ja auch die anderen Forschungsschiffe dazu. Das ist eine begrenzte Anzahl, das ist eine begrenzte, überschaubare Anzahl an Kollegen, die ich benötige. Und da dann im Endeffekt reinzurutschen, ist dann doppelt schwer. Und wiederum im Rückschluss ist es dann schwer, nochmal trotzdem Personal zu finden, weil sich kaum noch jemand dafür interessiert.
Ja. Bevor wir gleich weitermachen mit dem Start Ihrer Karriere auf dem Containerschiff, würde ich sagen, schauen wir mal in das erste Lied. Sie haben uns mitgebracht Coldplay Up and Up. Geht's bei Ihnen auch immer weiter aufwärts?
Ab und ab, ja, hoch und hoch, dass irgendwo ein Tal drin ist. Ne?
Ja.
Ich finde es melodisch, finde ich sehr gut. Und ich hatte, wie das so, man hat ja dann immer so einen Ohrwurm. Und ich hatte das bewusst dann mal ausgesucht gehabt. Das war letztes Jahr, 2019, auf einer Nordkampagne. Und da fand ich es so passend, also auch so unterstützend, als ich an Bord erfahren habe, dass mein Hund gestorben ist. Und seitdem begleitet mich das Lied.
Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Leben?
Musik spielt für mich in meinem Leben eigentlich eine sehr große Rolle, wenn ich Zeit dafür habe. Das ist meistens hier am Schreibtisch oder während der Autofahrt. Also weil man die Ruhe dazu hat, sich auch auf das Lied drauf einzulassen, wenn mal was Gutes kommt.
Ja. Wir müssen kurz mal erklären, Sie sitzen ja gerade in der Kapitänslounge oder wie nennt sich das Büro des Kapitäns an Bord?
Genau, das ist eigentlich die Kapitänskammer hier und ich sitze jetzt, was man hinter mir sieht, ist der Aktenberg und ganz normal am Schreibtisch.
Sie sind ja jetzt erstmal für ein ganzes Jahr lang nicht mehr auf See, ne? Sie wechseln sich ja zu dritt ab und das heißt, Moritz Lang-Hinrich fährt jetzt mit in die Antarktis. Und ist jetzt ein halbes Jahr wahrscheinlich unterwegs?
Also die Kampagne, die jetzt am 20. Dezember startet, das ist so die alljährliche Südkampagne, speziell für die Neumayer-Versorgung, was absolut wichtig ist, dieses Jahr auch durchzuführen. Deswegen hat man sich auch sehr, sehr dafür stark gemacht und alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie auch stattfindet. Weil ja einfach versorgt werden muss, weil die Leute runter müssen, die neuen Techniker, die Station muss angehoben werden, weil die Station nicht dafür ausgerüstet ist oder konzipiert ist, 2 Jahre oder sogar unbemannt unten stehen. Und die Kollegen sind jetzt in der Quarantäne und das Schiff läuft am 20. Dezember aus und wird ein, wirklich ganz normal runterfahren zur Atka-Bucht, die dann am Anfang Februar in Port Stanley auf den Falklands ankommen. Dann erfolgt dort nochmal ein Besatzungs- und Wissenschaftlerwechsel. Dort werden auch die Kapitäne gewechselt Anfang Februar, dann kommt Herr Schwarze. Und dann wird eine östliche Weddellsee-Expedition gemacht, runter bis zum Rönne-Fechner-Schelfeis. Ja, und dann ist Anfang April wird dann wieder in Port Stanley Personal und Wissenschaftler, beziehungsweise die Wissenschaftler werden dort absteigen und die Überwinterer und die Techniker, die vorher hingebracht worden sind. Und dann ist das Schiff Anfang Mai schon wieder im Bremerhaven.
Ah, okay. Und dann gehen Sie wieder rauf und inspizieren alles?
Ja, das ist das leidliche Los eines nautischen Inspektors. Aber das war eigentlich schon absehbar, weil, wie gesagt, also wir sind ja nun drei Kapitäne, wir waren lange Jahre nur zwei Kapitäne und das war immer so die Idee. Naja, wir brauchen ja irgendwie einen dritten Kapitän, wenn einem von uns was passiert ist, kann der andere ja noch nicht durchfahren. Wenn der eine sich das Bein bricht, naja, dann ist er plus Reha, ist er dann mal 3 Monate gleich weg.
Genau.
Und so ist Moritz Langhinrichs, der ja schon einige Zeit hier auch gefahren ist, jetzt zum Kapitän befördert worden. Mhm. Und da die Stelle aber konzipiert ist für zwei Kapitäne, haben wir dann gesagt, also Stefan Schwarze und ich haben dann als Vorschlag gemacht, dass es vielleicht ganz eine gute Idee wäre, die nautische Inspektion oder den nautischen Inspektor mit jeweils einem Kapitän zu besetzen, der dann sozusagen drüber ist. Und so kam dieses Rotationsprinzip denn. Und das war absehbar, dass ich jetzt gehen muss.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Genau. Ne? Also Sie sind sozusagen jetzt ein Jahr an Land und schmeißen den Laden sozusagen vom Land aus und sind dann in einem Jahr wieder dran mit wahrscheinlich dann in die Antarktis auch, ne?
Also theoretisch. Also es gibt ja noch das Projekt von Polarstern 2.
Ja.
Und wir von Reedereiseite her, das kann ich noch dazu sagen, sind angehalten, dort mit unserer Kompetenz von der praktischen Seite her mit beraten zu unterstützen. Und das würde mir dann auch noch zufallen. Und damit hätte man die Möglichkeit, in der Baubegleitung, Bauberatung und jetzt noch so in der theoretischen Vorarbeit im Interesse vom Schiff her noch mit beratend zu fungieren und dann im Endeffekt auch die Baubegleitung, Projektleitung zu machen.
Klingt auch spannend.
Es ist ein ganz neues Projekt. So gern wie ich auf Polarstern bin und fahre und Kapitän bin, ist es so bei der Geburt eines Schiffes mit dabei zu sein, wo man weiß, das bringt man dann auch in Dienst, macht die Jungfernfahrt, fährt auf diesem Schiff dann weiter. Es ist schon eine Herausforderung, auch wenn man weiß, dass einem vielleicht doch eine stärkere freizeitliche Belastung abbringen wird, da man ja dann höchstwahrscheinlich viel auf den Werften unterwegs ist. Mm. Personal dahingehend auch sehr gut aufgestellt, dass man entsprechende Vertreter hat und so ein Schiff reifen zu sehen und Einfluss mit drauf zu nehmen. Und auf der anderen Seite hat es mich getröstet, wenn das Schiff dann fertig ist, bin ich noch im besten Alter, so dass ich dann nicht
genau.
noch einige Jahre oben drauf verbringen kann. Denn.
Wir wollen noch mal kurz zurückblicken auf, ich sagte das ja schon, also Sie waren ja kurzzeitig auch auf dem Containerschiff. Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz die Geschichte, wie es dann dazu kam, vom Containerschiff auf Polarstern zu kommen.
Also es war absehbar, also der klassische Weg. Ich hatte dann meine Ausbildungszeit bei unserer Reederei Leist dann schon während des Studiums gemacht. Und also ich bin nicht... Wenn ich irgendwo loyal, dann bin ich und bleibe ich loyal. Und die Firma kam mir von den Einsatzzeiten sehr entgegen und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und wir hatten ein vertrauliches Verhältnis auch, selbst da ich eine Neueinstellung gewesen bin. Und es war wie so ein familiäres Zusammensein. Daher war es auch ganz klar, dass ich nach dem Studium bei der Reederei anfange. Und damit war aber auch klar, dass die Chance groß ist, dass ich auf dem Containerschiff eingesetzt werde als nautischer Wachoffizier. So, dann habe ich nach dem Studium meine erste Reise auf ein Containerschiff gemacht. Ne, das war ja dann sowieso erstmal in Funktion und Verantwortung was Neues. Und ich musste nach Hongkong fliegen. Ja, das ging dann weiter zur Westküste USA. Dann ging das wieder zurück nach Fernost und dann zurück nach Europa, dann mit den gängigen Häfen.
Schön.
Das war Jiutau, wo ich glaube.
Kann man da eigentlich, darf man da mal aussteigen und sich das ansehen oder ist man gebunden, dass man auf dem Schiff ist, wenn man auf so einem Containerschiff arbeitet?
zu damaligen Zeiten und auch zu jetzigen Zeiten, wenn Corona uns nicht im Griff hat, dann kann man natürlich Landgang machen. Und das hat sich in den letzten Jahren, hat sich das auch dahingehend verändert, dass aufgrund, dass die Schiffe immer größer geworden sind, die Häfen immer weiter rausgewandert sind aus den Städten und die Zeit halt auch sehr eng bemessen war und auch ist. Das ist ja nun wirklich sehr schnelle Ad-hoc-Arbeit, Container rauf, Container runter und man hat in der Regel ein 6-6-Wachsystem und da kann man sich überlegen, ob man in den 6 Stunden noch irgendwo hintingelt. Und da muss man sagen, also Fernost, also Asien, ob das Hongkong, Singapur war noch mit dabei, also Hongkong, Singapur, das hat mich damals schon, also vor 15, 16 Jahren schon sehr beeindruckt. Und so wie ich aus Erzählungen und Bildern gesehen habe, hat sich da ja noch mehr getan. Und was ich auch nie verstanden habe oder da auch gelernt habe, dass die Gerüche überall auf der Welt andere sind. Also das ist tatsächlich in Asien so, wenn man dort einbiegt, dass so ein ganz feiner Jasmingeruch.
Aha.
Also sehr, sehr nett. Also man hat gewusst, wo man dann ist. Also nicht, aber es war wirklich ein angenehmer Geruch. Und wahrscheinlich auch damit, dass sich die Lufttemperaturen und die Luftfeuchtigkeiten dann wirklich auch dort ändern. Und ja, und dann ging das halt wieder nach Hamburg dann zurück. Und dann hatte ich da so meine Hafenwache und als Wachoffizier, dann steht man halt auf dem Deck. Und nicht, dass ich da nach dem Sinn des Lebens mich hinterfragt habe, sondern ich dachte auch, jetzt die Staupläne farblich zu markieren, welche Container jetzt an Bord sind, welche von Bord sind. Gut, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber dachte ich, das muss noch irgendwie weitergehen. Und der Seebetriebsrat kam in Hamburg an Bord und wollte gucken, dass alles in Ordnung ist und Zeitungen an Bord bringen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir die Polarstern schon. Und also diese besonderen Herausforderungen, das hatte mich damals schon gereizt und sage ich so zum Seebetriebsrat, ich wüsste ja, dass wir die Polarstern-Interpretierung haben und es würde mich sehr interessieren, dort mal zu fahren und zu arbeiten. Und sagte er, würde das der Personalabteilung so mitbringen und ich hatte mich dann bei ihm bloß so verabschiedet und gesagt, naja, dann bedanke ich mich, dass er das für mich arrangiert. Und wir sind von Hamburg aus wieder los und den ganzen Turn wieder zurück, dann über Europa und dann nach Asien und dann bin ich in Hongkong dann wieder abgestiegen und 2 Tage später, als ich dann zu Hause war, hatte ich einen Anruf von der Personalfirma, ja, es würde jetzt jemand gerade sowieso auf Polarstern aufhören, Wachoffizier und ich wollte ja gerne, Ende 2004 habe ich meinen ersten Einsatz auf Polarstern gemacht. Und wir haben ja gesehen, wo es dann geendet ist.
Wir müssen mal kurz, glaube ich, weil das nicht jeder weiß, die Aufstiegswege auf dem Schiff ganz kurz anreißen. Also da waren Sie damals dann 3. Offizier auf Polarstern und dann arbeitet man sich so hoch bis zum 2. und 1. und Kapitän.
Ganz genau. Also es schließt nach dem Studium mit einem Wachpatent ab. Also das ist wie so ein Führerschein, so eine Fahrerlaubnis. So eine Genehmigungsurkunde, Certificate of Competence heißt das.
Mhm.
Und und mit diesem Abschlusszertifikat kann man dann als 3. oder 2. Wachoffizier fahren, je nachdem, wo die Firma denkt, dass man kompetent eingesetzt werden kann. Ja, und aber es ist so das Klassische, wenn man mit diesem, man wird als 3. Offizier eingesetzt und muss dann mindestens 2 Jahre in dieser Funktion netto auf See verbringen und arbeiten. Und nach diesen 2 Jahren kann man sein Patent, heißt es ja dann, zum 1. Offizierspatent umtauschen.
Mhm.
Das heißt, man hätte die praktische Erfahrung gesammelt, als 1. Offizier zu fahren. Das macht man hier bei der Flagge. So, und dann ist es aber immer noch im Ermessen der Firma zu sagen, naja, Herr Wunderlich kann es als 1. Offizier. Wie gesagt, dann liegt es im Ermessen der Firma und wenn man die entsprechenden Beurteilungen hat, kann man dann als 1. Offizier fahren oder man fährt halt weiter als Wachoffizier. Dann müsste man, wenn man als 1. Offizier fährt, nochmal 1 Jahr netto oder wenn man als Wachoffizier fährt, nochmal 2 Jahre netto. Also, dass man nach maximal 4 Jahren netto auf See dann das Patent zum Kapitänspatent umtauscht.
Okay. Jetzt habe ich mich einmal gefragt, Sie haben einmal vom dritten und zweiten Wachoffizier gesprochen und dann vom 1. Offizier. Was ist jetzt, was heißt, also Wach, ich nehme an, Wache halten, daher kommt das. Was ist jetzt der unterschiedliche Aufgabenbereich von diesen jeweiligen Offiziersgraden?
Also der dritte Offizier ist eigentlich in der Regel, das ist traditionell so gewachsen, für alle Sicherheitsbereiche verantwortlich für die Überprüfung von Rettungsbooten, Feuerlöscher, Planung von Manövern etc. Das hängt damit zusammen, weil er sich in dem Ressort am besten erstmal mit dem eigentlichen Schussbetrieb auseinandersetzen kann. Der zweite Offizier, und so ist es halt auch auf Polarstern, wobei wir nur zweite Offiziere fahren, aber regulär ist der zweite Offizier für die ganze Navigation verantwortlich, für die ganzen Brückeneinrichtungen, für das Einpflegen der Seekarten, für die Aktualisierung, jetzt mittlerweile digital, aber die müssen auch aktualisiert werden, der Seekarten, für die Routenplanung und all das, was navigatorisch zusammenhängt, auch für die Wartung und Instandsetzung, wenn jetzt mal doch irgendein Kompass oder etc. was sein sollte. Und der erste Offizier, da muss man nochmal unterscheiden, vielleicht wird es dadurch klarer, der dritte und zweite Offizier sind laut Patent im Operating Level. Mhm. Und ab dem ersten Offizier ist es Management Level.
Okay.
So, und der erste Offizier hat dann auch schon Personalverantwortung und das in der Regel, so wie es auch hier ist, für den gesamten Decksbereich, Organisation, Decksbereich, Personalplanung, Personal einsetzen, für einen Wirtschaftsbereich und wiederum ist er auch Teilvorgesetzter von den Wachoffizieren. Mhm. Also er ist eigentlich für die Gesamtorganisation des Schiffsbereiches, weil alles, was über der Wasseroberfläche dann, oder Wasserlinie liegt, verantwortlich.
Und es gibt mehrere zweite Offiziere, aber es gibt nur einen ersten Offizier, richtig?
Ganz genau. Wir haben hier eine Sonderregelung auf Polarstern. Es gab es damals schon zu alten Hapag-Lloyd-Zeiten. Also Polarstern wurde bis 1995 von Hapag-Lloyd beredert, bevor Ferdinand Leis das übernommen hat. Und da gab es noch die Sonderregelung eines Ladungsoffiziers. Mhm. Aber das war wirklich so eine Polarstern-interne Sache, wo man gesagt hat, das war eigentlich der Wachoffizier, der am längsten gefahren ist, schon. So eine Zwischenposition zwischen Wachoffizier und Erster Offizier. Und die haben wir jetzt wieder eingeführt. Und das nennt sich Erster Offizier Ladung. Mhm. Weil das Thema Ladung doch ziemlich durch die Versorgungsarbeiten und durch die Stückgutarbeiten doch sehr komplex ist, doch mehr Verantwortung als ein normaler Wachoffizier hat, hat man ihm den Titel Erster Offizier Ladung gegeben. Und dann gibt's aber noch den eigentlichen ersten Offizier, den Chief Mate, der wie gesagt für die ganze Bordorganisation verantwortlich ist. Und der Chief Mate geht dann, weil das so komplex ist, halt auch in Tagesdienst. Also er ist oben nicht mehr auf der Brücke, sondern wir haben drei Wachoffiziere, also zwei zweite Offiziere, den ersten Offizier Ladung und sich dann die 24 Stunden auf der Brücke dann teilen. Und dann den ersten Offizier, der wie der Kapitän dann Tagesdienst geht.
Sie waren im Wechsel Meteor und Polarstern. Meteor ist auch ein deutsches Forschungsschiff. Als erster Offizier tätig von 2004 waren Sie noch dritter Offizier?
Ganz genau. Also ich habe 2004 hier als dritter Offizier angefangen. Dann bin ich auf Polarstern bin ich dann zweiter Offizier geworden und 2006 dann auch erster Offizier, also Chief Mate. Und 2006 haben wir dann auch die Meteor dazu bekommen in der Berederung. Mhm. Und ja, das war vertraglich so ein bisschen bedingt, konnte ich auf beiden Schiffen eingesetzt werden, also auf Polarstern und Meteor. Und so bin ich halt immer gewechselt, dann als erster Offizier und bin 2009 dann auf der Meteor Kapitän geworden und dann 2010 dann wieder zurückgewechselt als Kapitän dann auf Polarstern.
Und was fährt sich besser, Meteor oder Polarstern?
Ja, ich bin ein Eiskind. Ich habe hier auf Polarstern habe ich laufen gelernt und daran wird sich auch nie was ändern. Also es ist immer, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, entweder man liebt es oder man liebt es nicht, im Eis unterwegs zu sein. Denn es hat ja noch ganz andere Ansprüche. Es ist ja, wir haben hier teilweise auch, wenn wir so in den Eisrandgebieten sind, haben wir die Herausforderung von Seegang und Eisverhältnissen, wo man noch ganz anders taktisch und andere Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen muss als in einem Freiwasser. So ist jeder Tag wirklich absolut eine Herausforderung und das in Verbindung mit der großen Anzahl an Menschen. In der Regel sind wir ja 100 Mann an Bord, in 100 Individuen irgendwo einen Nenner zu kriegen, wird uns nie gelingen, aber zumindest gute Kompromisse zu finden. Mhm. Man freut sich dann immer mehr, wenn man auf seine eigenen Erfahrungen dann aufbauen kann und das macht es halt auch für die Wissenschaftler leichter, dass man keine Experimente eingeht, sondern sagt, ja, wir machen das aus dem und dem Grund oder nein, wir machen das aus dem Grund nicht oder wir machen es halt anders. Und dafür sind wir halt da. Und deswegen braucht man halt auch immer eine Stammbesatzung, weil das, man kann so einzelne Positionen kann man auffangen, wenn jetzt krankheitsbedingt, altersbedingt dann Kollegen ausscheiden. Aber das ist eine grundlegende Voraussetzung, dass man das Forschungsschiffe generell durch Stammbesatzung besetzt werden.
War das jetzt nochmal eine große Veränderung für Sie, Kapitän zu werden, auch so in Sachen Respekt der Mannschaft? Oder war das sowieso schon gegeben durch den ersten Offizier?
Also ich habe immer mal gesagt, also der erste Offizier muss die ungeliebteste Person an Bord sein, weil er eigentlich auch derjenige der Kapitän sagt zwar was zum ersten Offizier, aber der Kapitän kann immer noch lächeln, der erste Offizier muss es umsetzen. Okay. Und auch wenn es unpopuläre Entscheidungen sind. Und aber es ist so die Waagschale, die man halten muss, auch wichtig im Vertrauen gegenüber der Besatzung. Man möchte ja, da man ja der Vertreter des Kapitäns ist, möchte man ja auch als erster Offizier ein gewisses Vertrauen geschenkt bekommen von der Besatzung, weil es läuft alles nur mit Kommunikation an Bord. Was nützt mir das, wenn die Mannschaftsdienst gerade unglücklich sind, aber den Mund nicht aufmachen, wo man sagt, dann hättet ihr mal eher was gesagt, dann hätten wir das auch gleich abschalten können. Und die erste Frage, die ich gekriegt habe, als ich vom ersten Offizier zum Kapitän gewechselt bin, beziehungsweise ernannt worden bin, war dann, ob man mich denn weiter duzen kann oder ob ich jetzt gesiezt werden wolle. Und da war für mich von Anfang an klar, also wenn ich jetzt, du hatte das Bestandsschutz und außer bei neuen Kollegen, also da bin ich etwas vorsichtiger oder möchte es eigentlich nicht unbedingt, dass ich gleich geduzt werde. Aber für mich war zu der Zeit war für mich ganz klar, also gut, wenn die Leute, die ich besetze oder mit denen ich mich geduzt habe, weiterhin nicht den Respekt haben vor mir, nur weil sie mich duzen und ich darauf auf sie angewiesen bin, dann tue ich die Position oder die Funktion nicht richtig auskleiden.
Ja.
Also es kann nicht am Du hängen.
Genau. Ein weiteres Lied, das Sie mitgebracht haben, Philipp Dittberner. Ich muss zugeben, ist ein Berliner, aber ich kenne den gar nicht. Obwohl ich ja selber aus Berlin bin. Aber ich habe mir das vorher angehört, das ist dein Leben.
Also Seeleute haben ein ganz spezielles Leben. Also ich habe mal ein Zitat, ich kenne die Quelle nicht, aber das wurde mir immer gesagt, es gibt Tote, es gibt Lebende und es gibt Seeleute.
Okay.
Also ich finde das jetzt kein schlechtes Zitat, weil Seeleute, also sie leben eigentlich das Richtige, wenn sie der Passion folgen, auf See zu bleiben oder zu arbeiten, weil es ist doch sehr, sehr prägender Beruf, aber sie leben halt auch intensiv, wenn sie zu Hause sind, weil ja irgendwo immer in der Gänze ein halbes Jahr fehlt und man genießt es halt anders, als wenn ich von 8 bis 17 Uhr im Büro arbeite und dann in der Dunkelheit nach Hause gehe. Wenn man weiß, man hat seine Entbehrung ein halbes Jahr lang, nimmt man das ganz anders wahr, vor allen Dingen auch, dass man, wenn man das halbe Jahr zu Hause ist, auch komplett die Zeit, okay, es gibt immer Lehrgänge oder irgendwelche Sitzungen, wo man vielleicht teilnimmt, aber in der Zeit hat man Urlaub und kann das Leben leben. Und Tod ist es dann vielleicht auch meistens so, das bezieht sich auch dann wiederum auf die Zeit, wenn man auf See ist, weil das Leben an Land halt weitergeht, egal was da passiert. Als ob man nicht da wäre, beziehungsweise für die Angehörigen. Ja, man ist halt nicht greifbar. Man kann zwar in heutiger Zeit gut telefonieren, E-Mails oder Nachrichten oder Messenger nutzen, aber man ist trotzdem nicht da. Und Familie, Freunde dann halt erstmal mit dem Problem alleine dastehen, als ob man tot wäre.
Ist es für Sie schwer zu sagen, okay, jetzt war ich ein halbes Jahr an Land und jetzt gehe ich aufs Schiff und andersrum?
Das kommt hinzu, das sind zwei Unterschiede. Mache ich kein Geheimnis draus, also wie oft mir schon zu Hause gesagt worden, Thomas, jetzt bist du hier aber kein Kapitän mehr. Jetzt musst du hier selber draufsaugen. Ja, aber das nur als Beispiel. Ich bin Hausarbeit gewöhnt. Ja, das sind zwei unterschiedliche Leben. Und über die Jahre ist es halt dann immer leichter gefallen, den Schalter auch mal schneller umzulegen. Also früher in den Anfängen, da hat man so 10 Tage gebraucht, bis man sich jeweils auf der einen oder anderen Stelle akklimatisiert hat. Und das geht jetzt eigentlich mit einem Tag, anderthalb Tage, wo man sagt, okay, das ist es jetzt, dann geht es so weiter.
Ja, okay, dann hören wir mal rein in Philipp Dittberner, das ist dein Leben. Bevor wir gleich zu Leck 4 kommen oder zu Mosaik, zu der Expedition, inwieweit waren denn die Kapitäne in den Vorbereitungen eigentlich, vielleicht auch die Reederei generell und die Kapitäne im Besonderen, mit eingebunden worden?
Also die Geschichte ist tatsächlich etwas länger. Ich kann mich entsinnen. Ich bin in Bremerhaven abgestiegen und das mag so, weiß ich nicht, ob das 2011, 2010, also irgendwie oder 2012 gewesen ist. Und ich weiß auch nicht, wer mir da an der Gangway entgegenkam. Also jedenfalls meinte einer zu mir, du Thomas, wir haben was ganz Großes vor. Wir wollen uns ein Jahr einfrieren lassen und dann durch die Arktis driften.
Okay.
Naja,
oh.
Naja, so ähnlich war meine Reaktion. Ich habe dann bloß gedacht, na dann mach mal. Und und dann war ich 2013 mal für 4 Monate im Büro kurz. Und da habe ich das erste Mal an so einer Vorplanungssitzung dran teilgenommen. Mhm. Und da habe ich dann Matthew Schub, war jetzt auf Leck 4 und auf Leck 1 jeweils der stellvertretende Fahrtleiter, kennengelernt das erste Mal. Das ist mir aber jetzt erst auf Leck 4 wieder in den Kopf gekommen, dass er das damals war. Dann hat das Abi halt weiter und ich weiß, dass die Reederei dann so vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren doch immer intensiver mit, vor allen Dingen in der logistischen Vorbereitung mit involviert gewesen ist, mit der Versorgung oder mit der Versorgungsbereitstellung. Das war ja für Polarstern auch ja eigentlich zum ersten Mal jetzt wirklich im arktischen Winter auch funktionstüchtig zu bleiben. Und da hieß es dann, was müssen wir, das Schiff auf Polarcode, da war der erste Offizier Felix Lauber noch sehr stark mit involviert. Wir mussten das Schiff Polarcode tauglich machen. Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt 37 Jahre schon in Polarregion unterwegs gewesen sind, gab es ja jetzt mit der Polarcode-Ratifizierung ja auch wieder ganz neue Bestimmungen, die wir mussten selber nochmal zum Beispiel zum Lehrgang. Wir haben Überlebenstraining gemacht und das Schiff musste in gewisser Weise umgerüstet werden. Das war schon ganz banal, inwieweit die Schmier- und Betriebsstoffe zum Beispiel das Hydrauliköl nehmen, Krähen, wie tief, zu welchen Temperaturen die Betriebsfähigkeit behalten. Ja, und musste dann halt auch nochmal gewechselt werden zum Beispiel.
Ja, vielleicht mal kurz für die Zuhörer. Also ich glaube, mit Beginn 2018 wurde dieser Polarcode eingeführt von der Internationalen Maritimen Organisation. Und soweit ich das verstanden habe, genau das hatten Sie gerade erklärt, mussten sozusagen die Schiffe bestimmten Polarstandards damit ausgerüstet werden, was vorher nicht der Fall war. Aber es gab sozusagen einen neuen Standard, wie Schiffe, die in Polargebiete fahren, ausgerüstet werden müssen. Und das
ganz genau
betraf dann offensichtlich auch Polarstern noch, obwohl Polarstern schon so lange unterwegs war in den Polargebieten.
Ja, also das ist richtig. Also es erfolgte eine Standardisierung in der Ausbildung und der Schiffsausrüstung selber. Und da das ja alles, da sind wir wieder bei Zertifikaten, da das alles zertifiziert werden musste, mussten wir natürlich auch noch einige Hausarbeiten dann machen.
Mhm. War das relativ easy für Sie, ne, als erfahrene Polarsternkapitäne, da dieses Training nochmal mitzumachen?
Das war auch für uns trotzdem eine extreme Erfahrung, weil wir haben ja in der Vorvergangenheit, wir haben ja diverse Zertifikate, die wir auch regelmäßig erneuern müssen, ob das jetzt Rettungsbootsmann ist oder fortschrittliche Brandbekämpfung etc. Aber das war ja nun wirklich mal ein Praxistest von Praktikern durchgeführt und da muss man wirklich sagen, also wenn man da jetzt in so einen simulierten Seenotfall dann in eine Insel geschmissen wird und die Aufgabe ist, dann seht man zu, überhaupt an Land zu kommen oder auf eine Scholle und dann organisiert euch erstmal mit der Ausrüstung, die ihr dann an Bord zur Verfügung gehabt habt oder hättet, einschließlich Bärenwache. Das ist schon eine Umstellung, vor allen Dingen auch, dass man sich ja persönlich auch erstmal, wir haben den Luxus hier an Bord, sich persönlich aus seiner Komfortzone bewegen muss. Ob das jetzt, das kann man sagen, also in beiden Gruppen war das größte Thema und was am meisten Arbeitsaufwand, Toilettenbau.
Ah ja, okay. Mhm.
Und Frischwasser zu organisieren, also dass man immer jemanden, der jetzt Gletschereis schmilzt, das immer, weil man musste wirklich auch schon bei so einem Grundversorgungssachen aufpassen, also dass wirklich jeder immer seine Wassermenge zu sich nimmt und zumindest einen von diesen Superpower-Riegeln isst, um bei Kräften zu bleiben. Und dann der reduzierte oder der Schlafentzug, auf das jetzt in der Rettungsinsel ist, aber im Final ist man nach kurzer Zeit dann wirklich da, wo man gesessen hat, hat man sich hingelegt und hat geschlafen. Und was man alleine schon, das war, fand ich auch sehr, sehr interessant. Alleine nach 2 Tagen hat man das, ich will nicht sagen, das Raum-Zeitgefüge verloren, aber man wusste nicht mehr, weil es ja nur permanent hell gewesen ist, welche Uhrzeit ist. Obwohl man eine Uhr hatte, aber man wusste nicht mehr, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Was ja ähnlich eigentlich an Bord ist, aber das fand ich schon sehr erschreckend. Und das hat mir auch gezeigt, es gibt gewisse Punkte, die man im Seenotfall anders, die eine andere Gewichtung erhalten müssen. Wo man sagt, naja, hier, also die Uhr, die geht halt auch noch bei minus 45 Grad und jeder weiß das, aber man verliert die Tage.
Okay.
Und da habe ich auch verstanden, wenn man das in irgendwelchen Filmen sieht, alleine schon dieser stumpfe Strich mit der Kreide irgendwo, man weiß so und so viele Tage. Und das ist wichtig.
Ja.
Und also mein Fazit war, der Lehrgang, wenn es zum Seenotfall auf Polarstern gekommen wäre, hat dieser Lehrgang mindestens mehr Leben gerettet als ohne diesen Lehrgang.
Wo fand das denn statt? Also das war ja dann mehrere Tage praktisch genau. Auf einer Rettungsinsel.
Spitzbergen. Also dank von Felix Lauber war die Vorbereitung sehr gut. Wir haben dann sogar Rettungsflöße hochbringen lassen. Also wir hatten, das war eine gute Woche, wir hatten überwiegend theoretischen Teil.
Mhm.
Und dann hieß es so, es ist Abfahrt. Jeder konnte nur das mitnehmen, was er eigentlich im Seenotfall dann noch greifen konnte. Und wir wurden dann mit einem, das war ein Ausflugsboot, wurden wir dann rausgebracht und auf die gegenüberliegende Seite von einmal quer über den Isfjorden, gegenüber von Longyearbyen. Und dann hieß es dann so, das Schiff geht unter, ihr müsst jetzt runter und dann seht zu.
Oh oh. Okay, aber Sie scheinen das ja gut gemeistert zu haben. Mussten Sie eigentlich auch jemals einmal da tief ins Wasser springen und gucken, was passiert? Dieser Anzug, wo man dann wie so eine Boje oben treibt.
Ja, also das ist ein Bestandteil unserer grundlegenden Ausbildung. Also das bei unseren Refresher-Kursen müssen wir das regelmäßig machen, ja. Dass man mal von der Kaimauer springt und dann, ja, also das ist eigentlich in einer Ausbildung schon nahezu Standard.
Mhm.
Also ich habe das einmal von einem 10-Meter-Turm bei der Bundeswehr gemacht. Gut, das war jetzt einfach nur ein Sprung, das war noch mit ohne diesen Anzug, weil mehr als, glaube ich, 6 Meter oder so halten die Dinger auch nicht aus. Aber dann alleine schon irgendwo 10 Meter von irgendwo in den Wellenbad zu springen. Also es gibt schönere Sachen. Und ja, also wenn man einmal weiß, wie das System Überlebensanzug funktioniert und es einmal gemacht hat, dann hat man die Scheu davon verloren und man weiß, das ist wirklich ein gewinnbringendes Überlebensmittel.
Ihr Kollege Stefan Schwarze hatte das Kommando auf Polarstern für die ersten 8 Monate von September 2019 bis Juni 2020. Ich nehme an, die Zeit haben Sie schön genutzt zu Hause oder haben Sie in der Zeit, also wahrscheinlich über die Medien haben Sie schon verfolgt, wo Polarstern gerade ist, oder?
Also wenn ich privat zu Hause bin, tun ich es vermeiden, mich übers Schiff zu informieren, wenn mir nicht bewusst irgendwelche Informationen zugespielt werden. Aber dass ich jetzt mich hinsetze und den Track verfolge und irgendwelche Posts und da ist es dann so, du bist nicht im Kommando, es ist jetzt nicht dein Schiff, es ist jetzt nicht deine Reise, also weil sonst könnte man ja neidisch werden.
Ja, das stimmt.
Und von daher habe ich mir da so ein bisschen, oder ist mir so zumindest angewöhnt, so wenig zu kommunizieren wie möglich. Also das ist auch so ein stilles Abkommen mit meinem Kollegen Stefan Schwarz über all die Jahre gewesen, weil dass wir so wenig, wenn er Geburtstag hat, dann wenn ich Geburtstag, dann schreiben wir uns gegenseitig, wünschen uns alles Gute, aber dass wir jetzt eine rege Kommunikation haben wir gar nicht etabliert, denn Hintergrund ist derjenige, der an Bord ist, der hat genug Kommunikation, wo er schreiben muss, hat dann eigentlich auch nicht so die Zeit oder den Wunsch und den Willen, dann intensiv, wie man es vielleicht möchte, auf die Anfrage des Kollegen an Land einzugehen. Und genauso ist halt auch, wenn man von Bord an Land, der Kollege an Land hat halt Urlaub. Dann möchte man nicht noch mit irgendwelchen Sachen bangen oder, oh Gott, das Schiff hat schon wieder geschrieben, es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Notfall, dass man irgendwas nicht findet oder einfach mal kurz Unterstützung braucht.
Mhm.
Also da ist es relativ schwach, also vom Willen jetzt irgendwie was. Aber jetzt die lange Zeit im Urlaub, naja, man war halt immer unterwegs und die Zeit war ein milder Winter. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel Meter, 100 Meter Mähkante ich neu verlegt habe zu Hause.
Oh.
War mal alles fertig. Man kriegt die Zeit sehr gut rum. Und als die Zeit dann eigentlich ran war, also die ursprüngliche Planung war ja, obwohl nun Corona dann schon im Anmarsch war, also mit Mitte Februar, Ende Februar, da hatten wir schon unser Flugticket für Ende März nach Spitzbergen. Und dann ging das ja alles ganz schnell. Und da hatte ich mich dann schon drauf gefreut, weil Mosaik hatte ja so die die Spezifikation, es kann immer was passieren, dass wenn jetzt irgendjemand Wasser an Bord passiert oder mit dem Schiff, hätte die Expedition ja jederzeit abbrechen können.
Ja.
Und dann dachte ich auch, naja, nee, das kann ja, eigentlich möchtest du ja auch noch ein bisschen damit fahren und teilhaben. Und dann ging das ja alles ganz schnell. Spitzbergen, Norwegen, die Flughäfen haben zugemacht. Damit war schon klar, also man wird nicht nach Spitzbergen kommen. Dann ist die Landebahn auseinandergebrochen beim Schiff, die eine mögliche Ablösung dann hätte realisieren können. Und ja, und dann ist erstmal so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Was passiert jetzt? Und im Nachgang habe ich erfahren, was denn alles an Bord verständlicherweise für Fragen und Unruhe aufgetreten ist. Mhm. Und da stand die Expedition ja wirklich auf der Kippe. Und ich hatte mal ein Telefonat mit Markus Rex. Das war dann Anfang April, Mitte April. Und ich hatte dann zu ihm auch gesagt, es kann ja nicht sein. Also diese Wichtigkeit dieser Expedition mit all seinen Auswirkungen oder Ergebnissen, die sie produzieren sollte, das kann jetzt nicht einfach zu Ende sein. Das ist das Ziel war, mindestens ein ganzes Jahr alle Daten aufzunehmen. Und das wurde vor allen Dingen im ersten Lockdown, wurde das, wenn das Schiff die Expedition abbrechen würde und nach Hause kommen würde, wurde es verpuffen. Das wäre wie nicht stattgefunden. Ja. Und ein halbes Jahr Polarstern unterwegs würde dem gleich entsprechen wie jeder andere Arktis-Expedition, nur dass sie halt im Winter gewesen ist. Also der Zunder hätte gefehlt. Mhm. Und das hatte mir Markus Rex im Nachgang mal gesagt. Also wenn er das Gespräch mit mir nicht geführt hätte, dann wäre er auch verzweifelt und die Gefahr, dass die Expedition abgebrochen wäre. Also er sagt, ich hätte ihn nochmal bestärkt, sich dafür einzusetzen. Und da muss man sagen, dass der Logistikabteilung der Reederei in kürzester Zeit wirklich ein Glanzstück gelungen. Also in so kurzer Zeit alles so umzuplanen, die Sonne und die Maria Esmerian zu mobilisieren, Hotels zu organisieren. Also das muss man wirklich sagen, das war ja eigentlich ja innerhalb von 4 Wochen.
Die waren auch in dem Hotel in Quarantäne, wo jeder eine Woche völlig alleine in seinem Zimmer sitzen musste. Wie haben Sie das ausgehalten?
Also ich hätte nicht gedacht, dass es so belastend sein kann. Ich meine, die Kollegen, die sind jetzt 9 Tage in Einzelquarantäne.
Okay.
Und 7 Tage Einzelquarantäne war schon, wenn man husch, husch schnell aufs Zimmer. Mhm. Und dann fällt hinter einem sozusagen wie Schließzeit im Gefängnis die Tür zu und man darf nur, das gab ganz klare Instruktionen, wenn es klopft, dann gibt es das Essen. Mhm. Dann sollte man so 10, 20 Sekunden warten, bevor man öffnet, dann nimmt man sein Essen vom Boden auf. Also es war im ersten Moment war es schon eine ordentliche Herausforderung, wo man sagte, naja, das passt alles so zum Expeditionsmodus, es gibt immer wieder was Neues, was man durchleben muss. Mhm. Und de facto war es so, man musste sich wirklich ganz klar strukturieren. Man wusste, wann das Frühstück kommt, man stellt sich einen Wecker, man nimmt das Frühstück auf, man macht sich tagesfein, man macht die Kammer, das Zimmer, also das Bett.
Es kam ja auch kein Hotelservice rein,
nee.
Ne?
Nee. Gut, dann hatte man so ein bisschen Fernsehen, dann kam das Mittag schon, aber der Tag war ja trotzdem lang. Und ich hatte mich dahingehend darauf eingestellt, dass ich 2 unbequeme Sachen mit ins Hotel genommen habe, die einfach hätten nun mal abgearbeitet werden müssen. Das war meine Steuererklärung und ich wollte mal ein CEO-Fotobuch machen.
Ah ja, Projekte. Genau. Eins schöner als das andere, würde ich sagen.
Und das hat geklappt, ich war zufrieden, die Arbeit war getan, sodass man dann auch immer noch so, ich will es mal sagen, so dienstliche Verpflichtungen erfüllt hat. Ja, und dann gab es wieder das Abendbrot, ja, dann hat man sich wieder fertig gemacht, dann hat man das Bett aufgerollt, ja, und so waren die Tage dann rum. Das war mal eine andere Herausforderung.
Sie hatten es schon gerade angesprochen mit Merian und dem Forschungsschiff Sonne. Welchem Schiff waren Sie dann?
Ich war auf der Maria als Merian.
Hängt man da trotzdem mit seinen Buddies auf der Brücke ab? Ich nehme an, Sie kennen sich auch irgendwie, die Kapitäne?
Also nein und nein.
Ah, okay.
Ich kannte weder Kapitän noch die Offiziere. Und nein, ich war jetzt nicht mit meinen Buddies in der Wissenschaft unterwegs. Also wir waren eine ganz kleine Besetzung von der Polarsternbesatzung selbst, die jetzt halt also Großteil der Polarsternbesatzung war auf der Sonne. Mhm. Und das waren ausgesuchte Offiziere und Mannschaftskollegen, 6 oder 7 Mann von der Polarstern. Mhm. Wir sind dann sozusagen im Ladungskonzept mit unterstellt worden. Also wir hatten hauptsächlich die Container, die jetzt mit an Bord gebracht worden sind, auch Proviantcontainer, die auf der Maria Esmeria mitgeführt worden sind. Und wir sollten so Proviantüberwachung und Planung mit übernehmen zum Ladungsumschlag. Und wir waren so in unserem Kreis, im Mannschaftsbereich waren wir, aber wie es dann halt auch wie auf Polarstern ist. Es hat sich dann irgendwann verflossen mit der Wissenschaft. Man hat sich ganz anders kennengelernt. Mhm. Hatte so eine Aufwärmphase. Es ist ja, wenn man auf Polarstern jetzt eine Expedition beginnt, dann ist es die Wissenschaftler, die Besatzung ist an Bord, die Wissenschaftler kommen und die Reise geht los. So zack und der Arbeitseinsatz. Und so hatte man so eine Kennenlernphase. Und das hatte sich im Nachgang hatte sich das bewährt gehabt. Es war ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis, auf die Kollegen von der Maria Esmerian kennenzulernen. Das ist ja Maria Esmerian wird von der Reederei Brise beredert und Polarstern halt von der Reederei Leis. Es sind halt zwei unterschiedliche Reedereien, wo man gesagt hat, naja, die Kollegen von Brise und genauso haben die Kollegen in der Vergangenheit die von Leis. Ne? Und so haben wir uns ganz anders kennengelernt und na, lange Rede, kurzer Sinn, es sind tatsächlich auch Freundschaften. Es war ein super familiäres, eine super familiäre Zeit, eine vertrauensvolle Zeit und eine Zeit, die man eigentlich nicht missen möchte. Und das ist auch der Punkt, wo ich immer gesagt habe, die Expedition war so groß aufgrund so einer Ereignisse, dass so viele Teilstücke damit zusammengewirkt haben, so viele Menschen und all das, was sich auch im Nachgang daraus gebildet hat oder entstanden ist.
Ja, schön. Ich weiß gar nicht, welcher Fjord es war, aber in einem Spitzbergenfjord fand dann der Austausch statt. Ne? Polarstern genau. Hatte ja das Camp aufgegeben. Jetzt ist Durchsage.
Jetzt will man 1-4-0 an. Jetzt will man 1-4-0 an.
Okay, nicht für Sie. genau, also Polarstern hatte das Camp aufgegeben nach Leck 3. Und ist Richtung Spitzbergen gefahren die Schiffe haben sich dort in einem Fjord getroffen. Wie fand dann aus Ihrer Perspektive dieser Austausch statt und auch die Übergabe mit dem anderen Kapitän Stefan Schwarze?
Wir haben im Nachgang, nachdem die Versorgung, ich glaube 4 Tage hat die gedauert, beendet waren, hatten wir von unserer Agentur dann nochmal eine Nachricht gekriegt. Wir hatten ja keinen direkten oder wir hatten gar keinen Kontakt zu den Menschen zu Longyearbyen und auch nicht zu unserer Agentur. Aber wir haben dann trotzdem das Feedback gekriegt. Typisch deutsch, sowas von perfekt, effektiv organisiert.
Okay.
Also Hochachtung. Und so war es in der Tat auch. Also wir hatten ja Sonne Merian, wir sind ja dann erstmal die Sonne längsseits, dann war die Maria längsseits und dann musste ja auch noch bebunkert werden mit einem Tankschiff, was von Norwegen gekommen ist. So lange wir teilweise als Dreierpäckchen zusammen. Also es war schon, ich weiß nicht, ob die Bilder bekannt sind, ein sehr, sehr imposantes Bild.
Polarstern in der Mitte und auf den anderen Seiten die Sonne und Merian.
Genau, also Polarstern in der Mitte. In der Situation war es dann auf der einen Seite die Maria Esmerian, da gingen die Container hin und her und auf der anderen Seite das Tankschiff und hat den Sprit dann gebracht. Wenn die Bilder bekannt sind, das kann man auch googeln, das ist schon sehr, sehr, ein sehr imposantes Bild und da hat einem wirklich das Herz aufgeblüht. Also es war keine Minute umsonst, ohne dass man sich jetzt überschlagen hat oder es hat zu lange gedauert. Personalwechsel, es war alles sehr, sehr effektiv organisiert, weil vor allen Dingen auch mit den Kollegen von Sonne und Merian, die haben genau das erkannt, worauf es auch drauf ankam. Sicher, effektiv, aber trotzdem zügig abarbeiten. Ohne dass man sich jetzt über den Mund gefahren ist oder dass irgendwelche Kompetenzen aufgerollt worden sind, sondern man hat einfach sehr kollegial und professionell zusammengearbeitet. Und das ist auch mein Fazit eigentlich. Ja. Es war eine arbeitsreiche, aber schöne Zeit.
Und die Kommandoübernahme dann von Polarstern, ich nehme mal an, Sie lagen sich mal kurz in den Arm, oder? Mit Stefan Schwarze nach so langer Zeit?
Gut, das kann ich jetzt nicht verleugnen, weil es im Fernsehen schon gekommen ist. ja, es war tatsächlich so. Also man hatte natürlich, ich war dann glaube ich 7,5 Monate zu Hause und wir sind dann Polarstern hinterhergefahren und wir hatten uns so vereinbart, man weiß, wenn man jetzt mit dem Schiff ankommt, dass der Kollege immer noch sehr viel zu tun hat, administrativ. Vor allen Dingen, wenn er jetzt so kurz vor der Ablösung steht dann. Und wir hatten uns dann am ersten Tag, dann bin ich erst nach dem Mittag hingefahren. Und ich bin dann erstmal hoch aufgeentert aufs Arbeitsdeck und war erstmal so ein bisschen ja erschrocken. Weil die Kollegen, die waren ja nun auch die Wissenschaftler länger unterwegs als geplant. Und viele waren halt mit der Corona-Situation dann auch erstmal im Unklaren, was passiert. Wahrscheinlich nur gefilterte Nachrichten und dann sind es auch nur die schlechten Nachrichten. Und man macht sich dann sein eigenes katastrophales Bild, was in Deutschland passiert. Und ich war dahingehend erstmal ein bisschen erschrocken. Also man hatte gesehen, als ob es wirklich jetzt das Notabräumen von der Scholle gewesen ist und so schnell wie zügig los. War es ja eigentlich auch, so schnell wie möglich es einzupacken, weil es waren ja einige Sturmtiefs, die Zeit hat gedrückt und so die Chance zu nutzen. Und da die Leute ja nun länger unterwegs sind, einige betreiben das ja sehr exzessiv, dass sie sich dann einfach auch nicht die Haare schneiden und den Bart nicht abrasieren. Also was man da an wildesten Bärten und Haarfrisuren und Blässe in den Gesichtern gesehen hat, ja, das war schon sehr extrem.
Ja.
Und dann die Übergabe mit Stefan Schwarze, also die war für unsere Verhältnisse war die sehr emotional. Und wir haben uns auch nicht sehr stark im Dienstlichen dann verloren. Wir haben uns dann hingesetzt und wir haben uns dann unterhalten. Und man hat aber gemerkt, Herr Schwarzer hatte noch sehr viel abzuarbeiten. Und dann ist es, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dann ist es wichtig, dass der Kollege einfach die Ruhe hat, dass er das Ressort ordentlich übergibt und das Schiff.
Mhm.
Ich habe mich dann wieder auf die Maria zurückgezogen und dann haben wir die eigentliche Übergabe dann am nächsten Tag gemacht. Und das war auch gut so und lang.
Bevor wir gleich darüber sprechen, wie es dann für Sie an Bord war, tatsächlich das Kommando zu übernehmen, haben Sie einen dritten Song mitgebracht, Noah and the Whale, Blue Skies. Mhm. Die blauen Himmel.
Der Song ist, glaube ich, über 10 Jahre alt und hatte mich durch bestimmte private Situationen begleitet, sagen wir es mal so. Also meistens ist es ja auch so, dass Lieder jetzt, ich verfolge wenig die Texte, sondern das Melodische, die perfekte Abgestimmtheit zwischen der Melodie und vom Gesang. Also das ist meistens schon ausreichend, dass mich sowas mit dem Band zieht. Wenn man zum Beispiel auf Station ist und so ein Linky-Wal unterm und durch die klaren Wasserbedingungen, man kann ja einige Meter tief sehen und man sieht dann wirklich den Walkörper dann unterm Schiffsrumpf hoch und dann nahe an Steuerbordseite wieder hoch und der Blas kommt oder die verspielten Buckelwale, die dann, wo man denkt, auch jetzt reißt mir bitte nicht die CDD ab, die dann wirklich sehr, sehr dicht ans Schiff rankommen. Und das sind dann halt so besondere Momente. Man guckt nicht mehr jetzt auf weit entfernte Wale, sondern wirklich wenn sowas. Oder woran ich mich auch gerne erinnere, das war auf einer Bettina Meyer-Reise vor einigen Jahren, wo vor Elephant Island, Bettina Meyer ist in Grillsuche und Salbensuche sehr aktiv und das sind halt auch die Hauptnahrungsgüter für die Wale. Und dann vor Elephant Island Blas an Blas bis zum Horizont und da konnte man sich, ich hatte mal ein Buch gelesen, wo halt auch die Walpopulation beschrieben worden ist, wo sich ein Walfänger in einer Walgruppe befand, wo dann beschrieben worden ist, man hätte auf den Walrücken bis zu Land schreiten können. Und das gibt es tatsächlich noch so. Und vor allen Dingen, es waren nur Finnwale und man hätte wirklich trocken, ja, also nahezu fast einen Fuß ist, wenn man das in der literarischen Freizügigkeit so an Land kommen können. Und das sind halt so Sachen, das muss man nicht fotografieren, das beobachtet man und behält es im Kopf.
Ja, wir haben schon ein bisschen über die Rolle als Kapitän während Mosaik gesprochen. Wie haben sich die Aufgaben als Kapitän auch verändert in diesem Kontext? Weil zum Beispiel, das war kaum eine Fahrt, das war mehr als ein Drift sozusagen.
Das Besondere war eigentlich, dass final dann 5 Abschnitte ineinander gespielt haben. Also der eine Abschnitt hat mit dem anderen und man musste die Vorbereitung wieder für den nächsten machen. Also es waren nicht unterteilt oder abgeteilte Fahrtabschnitte, sondern es war ja trotzdem mit wechselnden Personen oder im Personenkreis war es ja eine Expedition. Und man musste natürlich jetzt, die Häfen sind weggefallen, der Hafen waren jetzt die Versorgungsschiffe zum Beispiel. Und das ist gut, wir übernehmen manchmal Bunker von irgendwelchen Tankschiffen, die dann längsseits kommen, wenn wir in der Pier sind, aber das alles zum Beispiel freischwimmen zu machen in der offenen See oder im Eis. Ich erinnere mich an Situationen, die Stefan Schwarze zum größten Teil auch hatte, als die Tranitzin dann längsseits gekommen ist und Schiffe reagieren dann halt doch etwas träger in Eissituationen. Doch eher eine navigatorische Herausforderung mit dem, auch wenn man jetzt nicht aktiv navigiert, ist trotzdem nichts passiert. Man ist ja auch immer noch auf die Kompetenz der Kollegen angewiesen. Weil es hängt ja auch sehr viel davon ab, wenn ich jetzt einen Hafen nicht anlaufen kann, dann nehme ich den nächsten Hafen. Aber es gab nur ein Schiff, was das neue Personal oder den Proviant gebracht hat. Und man war mehr von den äußeren Umgebungen oder Einflüssen abhängig für den Fortlauf der Expedition als sonst. Sonst ist man des eigenen Glückes Schmied und das war man halt jetzt nicht mehr, sondern man war sozusagen ausgeliefert mit dem, was kommt. Die Frage kam schon sehr oft, was macht ein Kapitän, auch wenn es nur driftet? der Schiffsbetrieb läuft ja trotzdem 24 Stunden, 7 Tage die Woche weiter. Und wir hatten zwar ganz die Schiffsbesatzung war reduziert um einige Personen und deswegen konnten wir natürlich jetzt nicht den ganzen Arbeitskreis abdecken, dass wir auch noch die Scholle mit bedienen konnten. Da ist im Vorhinein dann ganz klar definiert worden, also an der Bordwand hört die Verantwortung der Schiffsleitung, die des Kapitäns und auch die Zuarbeit der Besatzung auf, weil das hätte man nicht dienen können. Aber wie gesagt, der Schiffsbetrieb läuft ja 24 Stunden weiter. Dahingehend unterliegt der Schiffsbetrieb halt auch immer noch den ganzen Regularien, die jetzt national, international oder durch die Reederei und durch das AWI aufgegeben werden müssen. Man muss seine Sicherheitsrunden machen. Man hat auch mittlerweile permanente Kommunikation mit Landstationen, also wiederum Reederei und Alfred-Wegener-Institut. Und es ist ja nicht so, dass man sich jetzt auf den laufenden Tag oder die kommende Woche konzentriert, sondern es waren ja während Mosaik schon wieder Vorbereitungen zur Werftzeit, wo man zuarbeiten muss. Es waren Anfragen jetzt für die kommende Südkampagne mittlerweile schon. Also es geht ja schon immer so ein halbes Jahr eher wieder los, wo Planungen gemacht werden müssen. Abgesehen davon, dass das Schiff jetzt nicht permanent gefahren ist, hatte man gut zu tun. Und dann gab es natürlich, man musste ja immer standby sein, man hat immer Bereitschaft, weil im Gegenzug jetzt zu den ersten drei Abschnitten mussten wir ja aktiv positionieren. Das heißt, die Wissenschaft hatte sich eine designierte Stelle ausgesucht, wo sie gerne anlegen möchte, wo sie ihre Logistik-Area aufbaut. Und das war für zumindest für die Steuerleute halt auch 4 Stunden im Wachsystem, ja, das Schiff nahezu metergenau an der gleichen Position zu halten. Und der Kapitän ist dann halt immer gerufen worden, wenn wir wissen, dass ja Eis ist ein dynamisches System, dass sich Eisdruck aufbaut und das Schiff dann auch mal, da helfen auch die 20.000 PS der Polarstern, dann einfach wegschiebt. Da dann zu reagieren und da dann wieder einzugreifen, ist dann manchmal auch schwer, indem man, oder macht es dann halt auch wieder einfach, wo man sagt, also wir können da jetzt, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt hatte, man muss dann aus seiner Erfahrung ziehen und sagen dann, es ist jetzt so und wir warten bis morgen ab und dann tun wir uns wieder einmal schütteln, das Krönchen drücken und dann geht's weiter. Ja. Und so war es dann auch teilweise, wo man sagt, also jetzt ad hoc oder auf Kraft irgendwas durchzusetzen oder durchzubrechen in dem Fall, ist halt einfach nicht möglich. Also die Besatzung, jedes Besatzungsmitglied, jeder Kollege war trotzdem täglich ausgelastet.
Und wie lief das ab mit diesem zweiten Eisscholle, besonders auch den Organisationen, den Camps und auch wie hat man dann entschieden, wo genau zu stehen sozusagen und wo diesen Camp zu bilden?
Nachdem die erste Scholle auseinandergebrochen ist, es war... Also ich glaube, die Herkulesaufgabe war erstmal, die Wünsche aller Fahrteilnehmer und aller wissenschaftlichen Gruppen auf einen Nenner zu bringen, wo man überhaupt wieder anfängt. Das ist natürlich die Aufgabe des Fahrteilers gewesen. Wir vom Schiff her, von der Schiffsleitung, konnten natürlich nur dahingehend unterstützen, zu sagen, okay, der Brennstoff, den wir im Schiff haben, reicht für so und so viel. Das können wir uns vornehmen, bis dahin, dann können wir fahren. Also ich sage es mal so rum, final hatte man sich dann geeinigt von wissenschaftlicher Seite, in welchem Gebiet man dann überhaupt wieder anfängt. Und das haben wir dann über den Nordpol halt angesteuert, weil sich das aufgrund der Eisverhältnisse so angeboten hat. Ja, und dann ist es natürlich Aufgabe der Wissenschaft dann zu sagen, genauso wie bei der ersten Scholle, ja, das ist ein Gebiet oder Eis von potenziellem Interesse. Es sind halt wie beim ersten Mal dann Probebohrungen gemacht worden, visuell auch von der Luftchemie her und hat das Gebiet dann halt so als günstig definiert. Aber da sind wir dann von Schiffsseite her völlig raus, weil wir sind dafür, das Schiff zu halten, zu steuern, zu fahren.
Ja. Sie haben auch schon etwas ganz am Anfang gesagt über, also die Arktis am Sommer und wie das jetzt aussieht sozusagen. Haben Sie etwas gefunden in diesem, während Mosaik, dass Sie nicht erwartet haben, sozusagen? Und wie kann die Perspektive in der Zukunft für den Arktis-Schifffahrt und so weiter auch ändern, wegen dieser Wandel in den Regionen?
Der Wandel vor allen Dingen in der Arktis wird sich positiv auf die Seefahrt und die konventionelle Seefahrt ausüben. Unabhängig, ich gehe davon aus, dass es natürlich auch förderlich ist, jetzt für die Exploration von Rohstoffen, dass Seewege jetzt mittlerweile freigemacht werden, wo man vorher noch nicht hin konnte. Denn wir wissen ja auch aus den Medien her, dass die Anrainerstaaten da sehr große die Hand drauf haben und interessiert sind zu expandieren. Auch selbst im Festland, ob das Grönland ist, Nordgrönland zum Beispiel. Also wir wissen, dass dort alte Pyramiden wieder aufgemacht werden. Grönland ist der letzte Ort von seltenen Edelmetallen zum Beispiel. Die Chinesen haben da sehr großes Interesse dran. Und das Nordgrönland ist da ein Gebiet von hohem Interesse. Und wir hatten jetzt in den letzten 3-4 Jahren hatte sich das alte Eis, was das alte Eis heißt, von Nordgrönland immer wieder mal zurückgezogen und damit natürlich auch Seewege freigegeben, die für normale Schiffe, also Schiffe mit, ich sag's mal, mit normaler Eisklasse zugänglich sind, wo wir früher selbst im Polarstern arge Probleme hatten, hineinzukommen. Und wenn es der Forschungsauftrag nicht erfordert hat, dann auch tunlichst vermieden haben, dorthin zu fahren. Und in östliche Richtung natürlich, dann ist es für die konventionelle Handelsschifffahrt von hohem Interesse, dann nicht mehr durch die EEZ von Russland ist zum Beispiel die definierte Nordostpassage und hat ein sehr restriktives Anmeldesystem und ist natürlich auch sehr teuer, wenn man dort durchfahren möchte. Und wenn sich die Eisgrenze, so wie es jetzt war, noch nördlich der EEZ von Russland zurückzieht, ist es natürlich für viele Schiffe noch von höherem Interesse, dort durchzufahren, weil sie einfach den Auflagen von Russland nicht mehr entsprechen müssen. Mhm. Also das bleibt spannend. Wobei wir auch eine Tendenz jetzt gesehen haben, also so aus der, ich sag's mal, aus der normalen Fachliteratur, dass es sich noch ziemlich in Grenzen hält. Also es ist jetzt noch nicht der Boom da, dass die Straßen, die Seestraßen, die Seewege jetzt überlastet sind, was wiederum wahrscheinlich auch mit dem Polarcode in Verbindung steht, dass so viele Schiffe gar nicht umgerüstet werden können, dass so viele Leute gar nicht ausgebildet werden können, um die Schiffe auch entsprechend zu setzen, unabhängig jetzt, ob ich die Nordostpassage nehme oder mich nördlich in freien Gewässern bewege. Und das, was ich schon zum Anfang sagte, also was sehr, sehr prägnant war, dass wir zur Richtung Nordpol und wieder in die östliche Arktis vorstoßen konnten auf einem Seeweg, der eigentlich vorher so für uns als konventionell angetriebene Eisbrecher nie möglich gewesen ist, dass wir, ich würde es mal sagen, mit entspannter Maschinenleistung bis zum Nordpol vor und über den Nordpol hinausfahren konnten. Ja, und was wir halt gesehen haben, wir sind auf dem Seeweg Richtung Ostarktis konnten vorstoßen, der früher, selbst letztes Jahr, vorletztes Jahr noch nicht möglich gewesen ist. Also wir sind durch Gebiet des alten Eises, des mehrjährigen Eises gefahren, was jetzt kein mehrjähriges Eis mehr war. Wenn man bedenkt, das ist immer halt das Gebiet des alten Eises gewesen ist, was immer wieder gefroren ist, was auf Druckseite von Nordgrönland gestanden hat. Und ich habe das Eis von diesem Jahr gesehen. Ja, wo soll da jetzt wieder was gefrieren? Wo sollen sich Eismassen aufbauen, wenn jetzt die Basis gar nicht dafür da ist? Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr, in der nächsten Sommersaison in der Arktis, sind wir schon bei Weitem schlauer, ob sich das dann so wirklich... also ich denke mal, das Bild nächstes Jahr wird noch tiefgreifender werden als... dieses Jahr.
Was geht da in einem vor als langjähriger, erfahrener Kapitän in der Arktis, wenn man das sieht?
Dass es mit dem Klimawandel so ist, wie es die Medien, oder dass es wirklich so ist und Zeit vonstatten geht. Deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, man muss den Leuten auch die Zusammenhänge. Es darf nicht die kleine Beianzeige sein, die man jetzt am Wochenendblatt in der Folgation sieht, sondern es muss immer massiv, die Leute müssen massiv damit belästigt werden. Mhm. Gut, die Leute können vielleicht auch nicht mehr hören, dass das Eis jetzt in der Arktis mal weniger wird, aber man muss im Zusammenhang bringen, dass in Sibirien schon wieder die höchsten Temperaturen sind, dass in Brandenburg die Flüsse immer weiter austrocknen, dass das heißeste Jahr in Folge in Deutschland war, dass wir in Nordamerika die größten, letztes Jahr waren es schon die größten Waldbrände. Wir gehen jetzt in Australien, gehen wir wieder in den Sommer rein. Ich bin gespannt, was da passiert. Die haben jetzt schon über 40 Grad. So, und dann Rodung vom Regenwald in Südamerika. Naja, da kann man fast denken, der Mensch hat gar kein Interesse zu überleben. Na, und das muss man den Leuten halt auch immer wirklich wieder beibringen, dass das Thema darf nicht einschlafen. Und deswegen ist es umso wichtiger, vom Mosaik jetzt Ergebnisse zu präsentieren, auch wenn das jetzt vielleicht noch einige Jahre dauert. Es gab Anfang der 90er Jahre gab es eine Driftexpedition, so ähnlich wie Mosaik, die Shiva-Expedition, die hat jetzt nach, was sind das jetzt, 17 Jahre, hat die immer noch Ergebnisse. Ich will nicht wissen, wie wir in 17 Jahren stehen, wenn dann die Ergebnisse von Mosaik.
Ja.
Das ist das ist die Verantwortung der Wissenschaft.
Und das ist aber auch eine tolle Aufgabe, ne? Dass man als Kapitän da was beitragen kann zu. Das kann ja nicht jeder Kapitän von sich behaupten.
Nee, kann man nicht. Und man kann die Leute bloß dahin hinführen, sich wieder auch zusammenzufinden.
Ja. Sie haben mal so schön gesagt, was ist die Aufgabe des Kapitäns an Bord Polarstern? Es ist die Aufgabe, die Wissenschaftler glücklich zu machen.
Habe ich das mal gesagt?
Ja. Ja.
Naja, das ist so eine Symbiose. Also wenn die Wissenschaftler sich nicht wohlfühlen, dann bringen sie auch nicht die Arbeitsleistung. Und dafür sind wir halt auch da, dass sie zumindest in ihrer Freizeit hier unbelastet reingehen. Aber genauso ist es halt auch, ich hatte jetzt auf Leck 4, hatte ich gesagt, wenn es dem Kapitän nicht gut geht, geht es der Wissenschaft nicht gut. Und damit sich der Kreis zu Leck 4 schließt, war das ein sehr von hoher Sympathie und von hoher Zusammenarbeit und Respekt. So eine angenehme Reise. Man hatte viele gute Reisen, viele, viele sehr, sehr angenehme Reisen. Aber das war nochmal eins obendrauf. Also und da hatte man gesehen, dass die Wissenschaftler halt, wenn sie richtig Spaß an ihrer Arbeit haben und man den wirklich Respekt Support gibt, ist auf allen Seiten eine ganz andere Entfaltung der Möglichkeiten und Ressourcen. Muss eigentlich immer von jeder Seite überall gewährleistet sein. Es muss der jeweilige Respekt von der Schiffsseite gegenüber der Wissenschaft und der Respekt von der Wissenschaft gegenüber dem Schiff auch gewährleistet sein. Weil es ist nur eine, es sind zwar zwei Parteien, zwei Arbeitsparteien, aber es ist das eine Ziel. Mhm. Dann kann keiner. Also wir können zwar Wasserproben sammeln, aber analysieren können wir es nicht. Aber wenn wir nicht wären, dann würde das Schiff immer noch im Bremerhaven stehen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem, als sich die Eisscholle nach Leck 4 so wahnsinnig rapide auflöste.
Ja, also wir sind zurückgekehrt und Markus Rex war eigentlich dahingehend sehr zufrieden, dass der Kern der Scholle doch intakt war. Also ich bin selber mit einem anderen Boot rangegangen, weil es geheißen hat, also die Scholle ist auseinandergebrochen und da ist nichts mehr. Da muss man sagen, in der Wahl ursprünglich 2019 muss es eine gute Wahl gewesen sein, weil sie uns doch auch noch weiter südlicher getragen hat und noch stabil gewesen ist, als man erwartet hat ursprünglich. Also wir sind ja, glaube ich, bis 78 Grad Nord gedriftet. Und sie ist ja dann eigentlich, wenn sie noch einen anderen Weg genommen hätte, ist die Scholle ja einfach nur auseinandergebrochen aufgrund der Dünungseinflüsse, weil wir am Meereisrand gewesen sind. Und da ist es dann halt auch irgendwann vorbei. Und tatsächlich war es so, dass an dem Morgen, als die Scholle auseinandergebrochen ist, erstmal verdutzte Gesichter und auch für viele Wissenschaftler so das Gefühl war, jetzt ist ein Stück Heimat, jetzt ist mein Bezug, wo ich gearbeitet habe, wo ich mich ja die Hälfte des Tages oben bewegt habe, weggebrochen im wahrsten Sinne des Spiegels und ist nicht mehr da, die Basis, die berühmteste aller Zeiten nicht mehr existent gewesen ist, sondern wie ein zerbrochener Spiegel hin und her geschwabbelt war.
Ja, und dann ging es ja wieder Richtung Spitzbergen, um den Austausch mit Leck 5 zu machen, richtig?
Also wir sind dann eigentlich, von Grönland haben wir eine Position gewählt, weil das auch für die Treschnikow ein Seegebiet trotz der Eisbedeckung war, die ohne Verzögerung für sie durchfahrbar gewesen ist. Das sollte den Vorteil haben, dass wir uns nicht zu weit von möglichem Zielgebiet für Leck 5 entfernen.
Okay.
Ob das jetzt weiter südlich vom Nordpol oder von der östlichen Antarktis.
Mhm. Und Sie sagten ja vorhin, der erste Offizier ist immer der, der auf die Karten guckt und die Karten besorgt und auch guckt, wo es dann lang geht, oder wie ist entschieden worden, dass man genau dahin fährt?
Also prinzipiell ist es so, das Eis gibt den Weg vor. Mhm. Und da das Eis halt doch sehr schwach war, konnten wir uns direkt auf das Zielgebiet, was Markus Rex haben wollte, ansteuern.
Mhm.
Der zweite Offizier, der für Navigation verantwortlich ist, der macht normalerweise.
Ach, der zweite, ja.
Der macht das normalerweise mit den Seekarten, aber die Seekarten sind für uns in der Region relativ unwichtig, weil das ein Seegebiet ist, was schwerlich durchfahrbar ist und es keine vertrauensvollen Daten gibt. Maßgeblich sind da für uns die Eiskarten in Zusammenarbeit mit dem Fahrtleiter und durch den Kapitän dann ausgewertet und nach Möglichkeiten, wie man was durchfahren kann, dann wird der grobe Seeweg dann vorgegeben, versucht einzufahren. wie gesagt, Eis ist ein dynamisches, mehr als ein dynamisches System. Also es ist ja immer nur eine Momentaufnahme zu dem Zeitpunkt, wo die Satellitenaufnahme gemacht worden ist. Und es ist natürlich dann Post-Processing und dann die Übermittlung an Bord. Das sind im günstigsten Fall sind das mehrere Stunden. Wenn ich zum Beispiel Starkwinde habe, dann finde ich an der gleichen Position dann, wo es erst für mich durchfahrbar gewesen sein hätte können, dann eine massive Presseisansammlung, die mich dann eventuell schon 3 Tage dann Stillstand kostet.
Wir arbeiten ja für das Polar Prediction Projekt. Da geht es ja darum, die Wetter- und Meereisvorhersagen in den Polargebieten zu verbessern. Deswegen wäre noch eine meiner wenigen letzten Fragen: Wo sind denn aus Ihrer Sicht Grenzen oder wo kann man die Vorhersageprodukte noch verbessern? Oder geht das gar nicht mehr und man verlässt sich lieber auf seine eigene Erfahrung und seine Augen?
Das Wichtigste für die Schiffsführung ist bei der Kartenerstellung, dass weitestgehend vertrauensvolle, gesicherte Daten so schnell wie möglich zum Schiff kommen. Das ist der Hauptpunkt. Also für die Schiffsführung ist es relativ nicht relevant, Karten vom Vortag zu bekommen. Und die Güte der Eissatellitenkarten zu definieren, also was wir jetzt noch gesehen haben, ist, dass es manchmal nicht klar ist, was jetzt wirklich freie Flächen sind, was Spiegelungen sind und was feste Eisflächen sind. Also das kann man, wenn jetzt der Satellit zum Beispiel mit einem gewissen Winkel auf die Eisfläche trifft, kann es manchmal so gedeutet werden, als ob es offene Eisflächen sind.
Die Rückfahrt, Sie haben ja dann Polarstern sozusagen wieder sicher in den Hafen gebracht. Das wurde ja begleitet mit lauter Booten drumherum.
Also in der Tat, also es ist einer der schönsten Momente mit gewesen, dass die Einfahrt, also ich hatte Bremerhaven selten so schön erlebt.
Ja. War auch ein sehr schöner Morgen, ne? Es war sonnig.
Ganz genau. Es war nahezu kein Seegang, bleierne See. Es war ein sehr schöner Sonnenaufgang. Die Zeit hatte so, es war ein Montag, glaube ich, ne? Wo man sonst davon ausgegangen ist, naja, wer steht am Montag so zeitig auf, um das Schiff zu sehen? Und dann nördlich der Stromkaie kamen uns schon die ersten Begleitboote entgegen. Die Digge ZRS waren die ersten. Dann kam der Zoll haben sich dann dementsprechend hinter uns positioniert und jeder hatte seinen Typhon gegeben. Man hätte gerne gewollt, aber man konnte gar nicht alle gegen begrüßen. Und als wir dann gegenüber der Passagierkaie gewesen sind, und dann hatte man tatsächlich noch so viele Leute gesehen, die tatsächlich doch so früh aufgestanden sind. So viele Kleinstboote, die uns begleitet haben. Also es war ein sehr, sehr beeindruckender Moment, wo es einem selbst noch kalt im Rücken runter geschauert ist. Und trotz Corona-Bedingungen und trotz aller Berücksichtigung, man hatte so den Eindruck, es war so eine Art kontrolliertes Volksfest war, aber man wusste auch, dass die Leute an dem Abend über den Tag noch gesprochen haben. Also das war sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Ist man halt angekommen, dann ist die Gangway ans Schiff rangekommen, ja, und das waren dann halt zwei Welten. Ja, man ist 5 cm Stahl, haben zwei Welten getrennt, wo man dann im Endeffekt gedacht hat, ach komm, leihen wieder los, wir fahren wieder. Da ist man wieder in diese, wo im Sommer ja nun einigermaßen gelockerte Bedingungen, ist man ja schon wieder in den Lockdown gegangen. Und so das erste Geschenk, was wir von der Ministerin bekommen haben, war dann halt eine Gesichtsmaske. Ja, und dann hat man sich so ein bisschen fremd gefühlt, ne? In der neuen alten Welt. Und wie man sich da begrüßt hat. Wir waren ja alle Corona-frei. Wir haben uns ja ein halbes Jahr permanent morgens die Hand geben können. Und wer sich drücken wollte, der konnte sich drücken. Also das war ja nun, alle standen so von einem entfernt, als ob man Aussätziger gewesen wäre. Und man hörte es so richtig püschpern in der Menschenmenge. Guckt mal, die haben kein Corona. Von denen fern. Also so hatte man. Also es war schon sehr abstrakt.
Ja.
Auch das war eine extreme Erfahrung. Also von diesem schönen Sonnenaufgang in diese neue Welt zu kommen. Naja, und dann, als wir dann fest waren, dann hat es auch wieder irgendwann geregnet und da hat man sich ja schon wieder heimisch gefühlt.
Herr Wunderlich, Sie erzählen so schön. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage. Ich übergebe noch mal an Sarah und dann werden wir Sie aber auch in Ihren weiteren Termin entlassen. Aber diese Frage müssen wir noch stellen.
Ja, also wir haben tatsächlich zwei Fragen von dem letzten Gast, das wir hatten. Und das war doch Zoe König. Und sie wollten von Sie wissen, wie ist es so lange auf einem Schiff zu sein und wie kommen Sie mit dem verrückten Wissenschaftler zurecht?
Ach, das ist eine Frage von der Wissenschaft, ja?
Ja, genau.
Ja, also die lange Zeit an Bord, das ist dann zum Teil, das ist halt auch Gewohnheit und wie man sich an Bord halt arrangiert. Das schließt sich wieder der Kreis von vorhin. Man braucht so seine kleinen Utensilien, die man sich da mitbringt. Und es ist auf der einen Seite ist es natürlich auch der Beruf, aber auf der anderen Seite, weil es halt auch Spaß macht. Und wenn ich jetzt so kurze Fahrzeiten habe, dann müsste ich bei der Weißen Flotte auf der Müritz anfangen. Es ist entweder, es liegt einem genauso oder es liegt einem nicht. Und irgendwann, also was auch nach dem halben Jahr war, man hat sich natürlich auch wieder auf zu Hause gefreut und wo man gemerkt hat, ja, es ist dann schon so langsam Zeit. Naja, und wie kommt man mit der Wissenschaft klar? Auch da arrangiert man sich, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr hinterfragt.
Kurze, knappe Antwort, würde ich sagen.
Vielen Dank, Captain Wunderlich, für diesen Gespräch. Das war sehr interessant. Ich glaube, das war auch eine andere sozusagen Point of View für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ja, danke, dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt.
Sehr gerne.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend, tolle Einblicke in die Perspektive eines Kapitäns auf Polarstern, was für unser Projekt, das Polar Prediction Projekt, ja auch ziemlich spannend ist, mal aus der Sicht die Dinge zu erfahren. Und ja, für die weiteren Reisen und Ihre Zeit erstmal hier an Land, alles Gute.
Herzlichen Dank. Dann, ja, alles klar.
Jo.
Tschüss.
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 Okay, that was our very final, let's call it a bonus episode in German with Captain Wunderlich from Polar Stern, one of the three captains who are working right now at Polar Stern. Thomas Wunderlich is currently on land, so he works as an inspector for Polar Stern. That's also a very important job to make sure that everything
works fine and is in
works
order.
Works fine, supplies and things like that, and the planning, and also planning of Polar Stern too. I think that's an issue.
That's right. Or
that's a topic that he's working on right now, and at the moment there's Moritz Langhinrichs and Stefan Schwarze, who are actually at sea.
As always, I would say we thank Radio Wiese TV for the technical support, for always publishing our episodes on the radio, and for giving any help and advice also for editing, and in case something didn't go right, they always have a helping hand. And so for this, we thank them. Also, you can listen to the episodes broadcasted with music on the Radio Wiese TV website.
We put the link into the description of the podcast.
Yes.
Especially, we thank you all following us for more than 2 years, actually.
Yes.
Almost. No, almost it's almost 2 years. 2 years. Almost 2 years for following us and sticking with us, listening to these interviews with people who have been on board Polar Stern for the Mosaic expedition.
Yeah.
It was very much fun.
We gained a lot of inside knowledge into how to develop a podcast, which is always helpful to have these days. We had truly nice conversation, and we had the chance both, I think, to learn much about the scientific part, but also about the life on board such a big expedition and such a big ship as well, and being part of a huge team, international team. I think it was very nice and very inspiring also for the future and for how science can be transdisciplinary and transnational in a successful way.
Yeah, that's true. Sarah, it was very much fun working with you.
Yes.
And I'm a little bit sad now to see you go.
I think we will still have the chance to develop something newer, maybe, I don't know, whatever platforms might come. I am always happy to learn something. And I can only say that it was very fun doing it with you. I think it would have been different with anybody else. And I think it was successful also because it was with Kirsten and Sara and not with somebody else. You can still get in contact with us, though. We still have, I mean, the Europol prediction is still ongoing, at least for a good year still. With any questions regarding the podcast, regarding the project, you can get in touch via email by sending a message at polarprediction@gmail.com. There's also a website, which is polarprediction.net, and many social media accounts.
Yeah, called at Polar Prediction. You can go on Twitter, yes, and Instagram.
You should check it out.
Again, many thanks for following us. And if you have any feedback or comment, don't hesitate, send it over.
Yes, thank you very much, everybody. Bye.
The iSpot is produced by the Year of Polar Prediction International Coordination Office.
With the technical support of Radio Weser TV.
As well as the support by the communication team of Mosaic and the Alfred Wegener Institute.
Editorial responsibility is with
Kirstin Werner and
Sara Pascoletto.
Our theme music is composed by Kevin MacLeod, available on incompetech.com.
For any questions, please contact us at polarprediction@gmail.com.